Gut, ihr dürft aufschlagen schon mal Nehemia Kapitel 2. Aber vorher, wie gesagt, heute ist Pfingsten, Ausgießung des Heiligen Geistes. Das ist eigentlich eines der stärksten Festtage für uns. Ich finde es richtig cool, dass wir das überhaupt noch haben in Deutschland, wobei die wenigsten wahrscheinlich wissen, was es mit Pfingsten auf sich hat überhaupt. Für uns als Menschen, die Jesus kennen, ist das eines der stärksten Sachen, weil ich habe es eben vorhin schon im Gebet gesagt. Jesus hat seinen Jüngern damals gesagt, hey, braucht keine Angst zu haben. Wenn ich mein Erlösungswerk vollbracht habe, dann werde ich zurückgehen zum Vater und dann werde ich euch den Tröster schicken, dann werdet ihr Kraft bekommen. Und das ist dann in der Apostelgeschichte passiert. Wir können so durch den Heiligen Geist innerlich immer wieder neu erbaut werden. Da haben wir das Stichwort erbauen wieder drin und auch andere erbauen. Ein Vers, der wird heute sozusagen über der ganzen Predigt stehen, auch über dem, was wir heute bei Nehemia sehen. Und zwar hat es Paulus an den jungen Timotheus geschrieben. Da heißt es im 2. Timotheus, Kapitel 1, Vers 6 bis 8. Ich erinnere dich an die Gabe, die Gott dir in deiner Gnade geschenkt hat. Da ist übrigens das Wort Gnadengabe, ja, das sind Geistesgaben. Als ich dir die Hände auflegte, lass sie zur vollen Entfaltung kommen. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Bekenne dich daher ohne Scheu zu unserem Herrn und schäme dich auch nicht. Da haben wir schon ein bisschen was drin, wozu der Heilige Geist da ist. Und das sehen wir auch ganz stark heute bei Nehemia. Und wie gesagt, wir machen heute weiter in dem Text. Nachdem Nehemia im Jahre 445 hörte, dass Jerusalem und die Bewohner in einem desolaten Zustand sind und der Willkür von Plünderung und Mord und Misshandlung ausgeliefert waren, geht er auf die Knie und betet. Das können wir nachlesen, Nehemia 1, Vers 4. Da setzte ich mich hin, weinte und trauerte tagelang und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Ich hatte euch damals dieses Zitat gegeben von dem Ausleger David Gussig, der sagt, Gott hatte vor, Nehemia dazu zu benutzen, etwas gegen die Situation zu tun. Doch vorher musste Gott erst etwas in Nehemia tun. Und was er tut, das hat sehr viel mit ihm zu tun und er tut es immer durch seinen Geist. Ja? Das war im Alten Testament der Fall, auch im Neuen Testament. Im Neuen Testament nochmal anders, weil da wohnt der Heilige Geist in den Gläubigen eigentlich für immer. Und wir schauen uns jetzt mal unseren Text hier an. Vers 1. Und es geschah im Monat Nisan, also das hat nichts mit dem Auto zu tun, im 20. Jahr des Königs Artasasta, das ist der Artaxerxes, so werde ich ihn auch in Zukunft nennen, das ist der gleiche, als Wein vor ihm stand, da nahm ich den Wein und gab ihn den König. Also, Monat Nisan, der 20. Jahr, das ist ein Hammerdatum. Wir fragen uns manchmal, wofür sind die Stammbäume da, wozu sind die Daten da, was haben wir davon? Ganz wichtig, denn dieses Event, dieser Punkt, der hier genannt wird, den zitiert Daniel im Kapitel 9, Vers 25. Und Daniel sagt dort, von dem Zeitpunkt aus an werden 69 Jahrwochen vergehen. Eine Jahrwoche sind 7 Jahre, 69 mal 7 sind 483 Jahre. Dann sagt Daniel, dann wird ein Messias nach Jerusalem kommen und er wird sterben. Und das hat sich mit Jesus erfüllt. Das ist so ein Hammerdatum hier, was hier steht. Ganz wichtig, lesen wir nur einfach so, aber genau das ist passiert. Experten, Wissenschaftler haben es nachgerechnet, das war der Zeitpunkt, als Jesus nach Jerusalem gekommen ist. Ich finde das richtig hammermäßig. Ja? Also im Grunde genommen könnte man das schon da schon tagelang, wochenlang drüber meditieren und sich drüber freuen. Aber das ist ja jetzt nicht unser Text, worum es mir jetzt im Moment geht. Nochmal zu der Aufgabe von Nehemia. Hier steht, er war Mundschenk. Und wir haben bereits in den Wochen vorher gesehen, Mundschenk war nicht nur ein Vorkoster, sondern Mundschenk war auch Bodyguard. Mundschenk war auch engster Berater. Mundschenk war einer der wichtigsten Vertrauenspersonen für Artaxerxes. Deshalb diente er dort am Hof des Königs. Also ganz wichtige Funktion. Und was auch nochmal stark ist, zu sehen, Nehemia war kein Priester, Nehemia war kein Prophet, Nehemia war kein Pastor, sondern Nehemia war Arbeitnehmer in einer säkularen Führungsposition. Ja? Also nicht so einer wie ich, sondern wie viele von euch. Mitten im Leben. Und es heißt hier weiter, ich war aber nie traurig vor ihm gewesen und der König sagte zu mir, warum sieht dein Gesicht so traurig aus? Du bist doch nicht etwa krank? Und er antwortet, nein, das ist es nicht, sondern ich habe ein trauriges Herz. Da bekam ich einen furchtbaren Schrecken. Warum? Ist doch cool, wenn dich dein Arbeitgeber fragt, hey, du siehst so traurig aus, ist irgendwas? Wäre doch echt klasse, oder? Aber hier war es ein Problem, denn diese Despoten waren schon ziemlich speziell. Diese Könige waren sehr häufig ausgesprochene Narzissten. Und man durfte halt nicht traurig vor ihnen sein, sondern musste immer gut drauf sein. Und wenn man traurig war, konnte es passieren, dass der König machte, zack, Kopf ab. Nächster, so einen kann ich nicht gebrauchen. Also die waren schon richtig krass drauf. Also wie gesagt, der nächste Satz hätte jetzt lauten können, rüber runter. Aber in Vers 3 heißt es, und ich sagte zum König, der König lebe ewig. Warum sollte mein Gesicht nicht traurig aussehen, wo doch die Stadt, die Begräbnisstätte meiner Väter, verödet daliegt und ihre Tore vom Feuer verzehrt sind? Erinnere dich daran, Gottes Not war die Not von Nehemia gewesen. Nehemia war kein Egoist. Nehemia war darum auch offen für die Not von außen, für die Not, die Gott ihm aufs Herz legt. Das ist ein wichtiger Punkt. Damit Gott einem was aufs Herz legen kann, ist es wichtig, dass wir offen sind nach außen, einen Blick nach außen haben. Wenn wir nur in unserer kleinen Welt leben, dann werden wir das nicht haben. Und dann werden wir auch vermutlich nichts hören von Gott. Wie gesagt, und diese Not lautete, Jerusalem ist in einem erbärmlichen Zustand. Und das bewegte ihn. Das hat ihn umgetrieben. Das hat ihn zum Weinen gebracht. Das hat ihn in diese gefährliche Position gebracht bei Artaxerxes, dass er im Grunde genommen hätte mitrechnen können, dass er deswegen sterben muss, bestraft wird. Und ich habe mich so gefragt, inwieweit bewegt mich die Not meines Umfelds? Nicht nur hier in der Gemeinde, sondern inwieweit bewegt mich, dass Stuttgart, dass unsere Region in einem erbärmlichen Zustand ist. Du sagst, halt mal, es ist die schönste Stadt Deutschlands. So wenig Stau, nein. Ist doch alles in Ordnung. Wir haben Industrie, ich habe einen super Job und alles. Nein, ich meine mehr die innere Not. Äußerlich war vielleicht auch alles in Ordnung. Jerusalem, die wohnen da, die haben einen Tempel gebaut, wunderbar, läuft ja alles. Aber Nehemia sah den Zustand, er blickte hinter die Kulissen. Und das ist so die Frage, auch das soll ein kleiner Exkurs sein jetzt, einfach so eine kleine Frage, inwieweit bewegt mich die Not meiner Stadt? Ich habe euch nur mal ein paar Zahlen unserer Stadt mitgebracht. Es gibt in Deutschland, die Zahl ist schon ein bisschen älter, 1409 Deutschland, in Stuttgart 1409 Prostituierte und 165 Bordelle. Ist die Zahl noch aktuell? Sind mehr geworden. Wir haben hier Esther Ministries auch, die dort arbeiten und das ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Hey, ist euch das bewusst? Ich meine, wir reden hier nicht von Deutschland, wir reden hier von 165 Bordelle in Stuttgart. Nach einem Polizeibericht gab es im letzten Jahr 391 Polizisten, die verletzt wurden. 137 wurden geschlagen von Leuten und 14 wurden gebissen. Das ist jetzt einfach auch mal so eine Zahl, ja? Oder ein ganz anderes Thema, Suizidgefahr bei Jugendlichen. Wird berechnet, Baden-Württemberg sagt, ca. 30% aller Jugendliche sind suizidgefährdet. Mich hat das total geschockt, diese Zahl. Dann sind in Deutschland über 1 Million Menschen in psychiatrischer Behandlung und so weiter. Also da könnten wir die Sachen noch immer weiter gehen. Und die Frage ist, inwieweit berührt uns das? Oder inwieweit leben wir in unserem kleinen Mikrokosmos? Arbeit, Familie, Gemeinde und irgendwo ist die Welt doch in Ordnung. Nehemia, für Nehemia bedeutete Jerusalem Menschen. Und ihn nahm das mit. Das nur mal als Exkurs. Vielleicht ist das etwas, was Gott dir hier heute Morgen als kleinen Impuls mit auf den Weg geben möchte. Aber wir gehen trotzdem jetzt noch mal weiter in unserer Geschichte. In Vers 4 heißt es, und der König sagte zu mir, um was also bittest du? Wow, hört sich nach einem Wunschprogramm an, oder? Da betete ich zum Gott des Himmels. Und das ist nicht einfach nur so ein Stoßgebet, sondern ich bin überzeugt, dass das bedeutet, betet ohne Unterlass, wenn Paulus das manchmal sagt. Ja? Das heißt nicht, ich bin immer im Gebet, sondern er war total bei der Sache gewesen. Aber wenn es drauf ankommt, immer zu wissen, ich habe die Verbindung. Also während er ihn fragt, betet er. Und in Vers 5 heißt es, und dann sagte ich zum König, wenn es dem König gefällt und wenn dein Knecht wohlgefällig vor dir ist, so wollest du mich nach Juda senden, zu der Stadt der Gräber meiner Väter, damit ich sie wieder aufbaue. Das sagte der König zu mir, und die Königin saß neben ihm, wie lange wird deine Reise dauern und wann wirst du zurückkehren? Beachte, Artaxerxes wollte ihn ungern ziehen lassen. Hätte auch sagen können, oh ja, geh. Nein, er fragt ihn, wann wirst du wieder hier sein? Du bist so ein guter Mann, ich kann nicht auf dich verzichten, vielleicht sogar der Beste. Und es war, heißt es weiter, wohlgefällig vor dem König, sodass er mich sandte und ich gab ihm eine Zeit an. Vers 7. Und ich sagte zum König, wenn es dem König gefällt, dann gebe man mir Briefe an die Statthalter jenseits des Stroms mit, damit sie mich durchziehen lassen, bis ich nach Juda komme. Also es ist eine Art Pass oder Passierschein, ja, dass er nicht irgendwie der Willkür ausgesetzt ist, sondern wirklich auch freies Geleit hat. Vers 8, dazu ein Brief an Asaf, den Hüter über den Forst des Königs, damit er mir Holz gebe, dass ich die Tore der Burg, die zum Tempelhaus gehören, aus Balken bauen kann und für die Mauer der Stadt und für das Haus, in das ich einziehen will. Also so eine Art Obi-All-You-Need-Gutschein, ja. Also damit konnte er einkaufen und jeder musste ihm geben, was er braucht. Und der König gewährte es mir, weil die gute Hand meines Gottes über mir war. Das ist unser Text. Und da steckt jede Menge drin. Da stecken hauptsächlich zwei Themen drin, die wir uns jetzt anschauen. Das eine ist Beruf. Wir sehen, er hat einen ganz normalen Beruf. Und auf der anderen Seite sehen wir das Thema Berufung. Er hat nämlich eine Berufung von Gott gehabt. Und das passt, wie gesagt, sehr gut zu Pfingsten und zu unserem Vers, den ich anfangs gelesen habe, Paulus an Timotheus. Bei Timotheus kamen Beruf und Berufung zusammen. Das passiert manchmal. Paulus hatte ihm die Hände aufgelegt, damit er, das heißt, steht in 2. Timotheus 4, Vers 5, das Werk eines Evangelisten tun konnte. Und das war er. Das war sein Beruf, das war seine Berufung. Da stand er 24/7 im Dienst. Und durch dieses Gebet der Handauflegung kam der Heilige Geist, diese Kraft auf ihn und damit auch sozusagen diese Geistesgabe, der Dienst, die Berufung. Und das konnte sich entfalten. Also da merken wir schon was. Es hängt auch häufig damit zusammen, dass wir für uns beten lassen, dass wir Jesus bitten, dass wir den Heiligen Geist bitten, dass er uns erfüllt, damit wir unserer Berufung oder unserem Beruf nachkommen können. Und dafür brauchen wir die Kraft seines Heiligen Geistes. Der ist nicht irgendwo einfach da, sondern hier geschieht etwas, eine Handlung. Ja? Bei Nehemia waren Beruf und Berufung zwei Paar Schuhe. Er hat den Beruf auch als Berufung gesehen, klar, aber er hatte zusätzlich noch eine Berufung gehabt. Und ich möchte mit euch einfach diese beiden Themenbereiche mal kurz anschauen, anhand von Nehemia. Also zum einen, der Beruf. Wie übte Nehemia seinen Beruf aus? Und das könnt ihr schauen, eigentlich selbst. Er wird euch jetzt Zeit nehmen, er wird einfach mal anhand der Verse anschauen, wie er seinen Beruf ausführte. Und oben drüber möchte ich einen Vers aus Galater 5, Vers 22 anstellen, wo es heißt, die Frucht des Geistes. Also wenn der Heilige Geist da ist in seinem Leben, in einem Leben, dann wird daraus Frucht entstehen. Man wird was sehen. Ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Und jetzt schauen wir uns mal nur mal drei Punkte an. Man könnte sicherlich auch viel mehr daraus finden. Zum einen wird uns beschrieben, dass Nehemia treu ist. Ja? Das heißt zum Beispiel im Vers 3, der König lebe ewig, sagt er. Man muss sich das mal reinziehen. Artaxerxes. Er dient diesem Narzissten und hätte eigentlich froh sein können, wenn Gott diesen König wegnimmt. Aber er sagt dem König, der König lebe ewig, er segnet ihn. Und das hat er nicht nur momentan getan oder in der Hoffnung, dass der König ihm jetzt was dafür gibt, sondern er war treu, sonst hätte er überhaupt nicht den Job bekommen. Diesen Job bekam er nur, weil er eine lange Referenz hatte, eine gute Referenz. Er hat seinen Job gut gemacht. An einer anderen Stelle sagt er hier im Text, ich bin dein Knecht. Also ich diene dir. Er tat seinen Dienst gut mit großem Einsatz. Treue, da gehört natürlich Liebe dabei und Selbstlosigkeit. Und schaut mal oben, Enthaltsamkeit. Ja, du musst dich da auch enthalten. Besonders wenn du so eine Art König dienst, wo du immer zu kurz kommst. Also Treue, Liebe, Enthaltsamkeit sind drei Begriffe, die wir oben haben. Dann heißt es, oder dann sehen wir auch, dass Nehemia langmütig ist. Wie gesagt, ich habe es eben bereits gesagt, diese Position konntest du nur haben, wenn du einen langen Weg gegangen bist. Und was hatte ein Jude, ein gläubiger Jude zu schaffen mit einem heidnischen, persischen König, der anderen Göttern nachlief? Aber er blieb da drin, er lief nicht aus der Schule. Ja? Und darum hatte er Gunst beim König. Also er war langmütig. Und dann noch ein drittes. Nehemia ist freundlich und beliebt. Das heißt im Vers 1, ich war aber nie traurig vor ihm gewesen. Krass, ja? Ja, du sagst vielleicht, ja, so Typen gibt es halt eben, die sind immer gut drauf. Ich bin halt ein anderer Mensch. Ey, Nehemia war auch traurig. Er hat hier 4 Monate lang getrauert. Er hat geweint, getrauert, gefastet um dieses Ding, was Gott ihm aufs Herz gelegt hat. Und trotzdem war er vor dem König immer freundlich. Wie ist das möglich? Und er war beliebt. Wohlgefällig vor dir, heißt es im Vers 5. Oder im Vers 6 sagt der König, okay, du kannst ziehen, aber wann kommst du zurück? Okay? Das ist eine Sache, die wir hier ganz stark wahrnehmen, dass er hier diese Dinge ausübt. Und wie gesagt, es war nicht einfach einer, der von sich aus halt so gut drauf war, sondern ich glaube, deshalb habe ich diesen Vers hier oben angestellt, das hat was mit dem Heiligen Geist zu tun. Das hat was mit Gott zu tun. Das hat was mit Gottes Werken zu tun. Das hat was mit Gottes Kraft zu tun. Und da möchte ich mal eine Parallele jetzt auf deinen Beruf, auf deine Aufgabe. Wie gesagt, es muss jetzt nicht Beruf sein. Es kann auch eine Aufgabe sein, die du hast. Es kann ein Lebensumstand sein, in dem du drin bist. Aber jetzt mal ganz speziell vielleicht das auch mal rausgegriffen, weil Nehemia steht ja in so einer Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Situation. Was können wir daraus lernen für unsere Arbeit, für den Umgang mit schwierigen Vorgesetzten zum Beispiel? Das eine ist, erweise deinem Vorgesetzten Ehre. Nehemia 2,3 nochmal, der König lebe ewig. Also, mal so als Statement, egal was für ein schräger Typ dein Vorgesetzter ist, soll es ja geben, erweise ihm Ehre und diene ihm. Ich bin dein Knecht, ja. 2. Timotheus 2, Vers 24 steht, ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern gegen alle milde sein, lehrfähig und duldsam. Das ist schon eine Hausnummer, oder? Jetzt denk mal nach über deinen Chef, über sonstige Vögel, die so um dich rumschwirren. Oder in 1. Petrus 2, Vers 18 steht, ordnet euch euren Herren unter, da könnte man auch Arbeitgeber sagen, sonst irgendwas, ordnet euch aber euren Herren unter und erweist ihn uneingeschränkten Respekt. Nicht nur den Guten und Freundlichen, sondern auch denen, die sich niederträchtig verhalten. Boah, cool, oder? Danke für die Ermutigung. Sonntagmorgen. Sei treu, erledige die Aufgabe gut und mach sie besser als gewünscht. Ich habe letzte Woche gelesen, dass christliche Sklaven damals zu einem höheren Preis verkauft wurden mit einem Treuebonus. Das heißt, wenn man einen christlichen Sklaven kaufte, hey, den kannst du nehmen, der schafft mehr, der macht das auch freiwillig. Ja? Oh, das ist natürlich ein Ding. Wie würde ich mich am Sklavenmarkt verhalten? Ja? Oh, kauft mich, ich diene richtig gut. Martin Luther King, das habe ich letztens, ich höre nochmal keinen SWR-Morgenandacht, aber die habe ich letzte Woche zufällig gehört und dann sagte dieser Typ, zitierte Martin Luther King, der hat Folgendes gesagt: Wenn du dazu berufen bist, Straße zu kehren, dann kehre sie wie Michelangelo Bilder malte. Oder Beethoven Musik komponierte oder Shakespeare dichtete, kehre die Straße so gut, dass alle im Himmel und auf Erden sagen, hier lebte ein großartiger Straßenkehrer, der seinen Job gut gemacht hatte. Wow, cool, ne? Wer ist Straßenkehrer von euch? Wenige. Aber das ist eine Hausnummer. Als ich damals hier angefangen hatte als Hausmeister, da war ich erstmal froh, dass ich Meister war. Ja, am Papier. Aber das war das Einzige. Aber da hat Gott mir das gezeigt und hat Gott mir gesagt, ich möchte, dass du die Aufgabe gut machst. Am Anfang hatte ich keinen Bock dazu. Ich wollte einfach nur ein bisschen Kohle haben nebenher noch, dass ich nicht nur von Spenden abhängig bin. Aber Gott hat mir das so deutlich gezeigt, so deutlich gesagt. Und daraus, nur mal um zu sagen, daraus ist erwachsen, dass wir 17 Jahre lang in der Marienstraße geblieben sind. Ja? Wir hatten Gunst bei unseren Vermietern. Das war einfach der Hammer gewesen. Also es kann durch irgendwelche Aufgaben in einer schweren Situation, die kann Gott benutzen, genau wie er das bei Nehemia tut. Und er dient dem Artaxerxes. Und ein Stück weit heraus aus dieser Geschichte kommt die Gunst. Das ist nicht immer so. Aber wir sollten das üben und nicht einfach aus der Schule laufen. Wir sollten auch nicht negativ hinterm Rücken über den Chef reden. Das gilt auch im Blick auf unsere Stadt, das gilt im Blick auf unsere Regierung, das gilt im Blick auf unsere Leiter. Wir sollten nicht hintenrum negativ reden, wir sollten kein Politiker-Bashing betreiben. Wir sollten keine Facebook-Posts machen, auch über gewisse Politiker, wo es sich fast schon anbietet. Ja, die Leute einfach fertig machen und niedermachen. Und wenn wir das tun, dann haben wir schon eine wichtige Leitlinie gelegt. Und wir könnten noch einen zweiten Punkt nennen. Vertraue, dass Gott Menschen verändern kann. Ja? Denk mal an den Artaxerxes. Der sagt plötzlich, warum bist du so traurig? Der hat vielleicht noch nie im Leben einen Menschen gefragt, warum bist du so traurig? Er hat vielleicht noch nie nach dem Bedürfnis einer anderen Person gefragt, weil es immer nur um mir ging. Und hier an der Stelle passiert plötzlich was. Warum bist du so traurig? Sprüche 21, Vers 1, wie Wasserbäche ist das Herz eines Königs in der Hand des Herrn. Wo immer er will, neigt er es hin. Darum bete täglich für deine Vorgesetzten, auch gerade die Verkehrten. Bete täglich für deine Mitmenschen. Bete täglich für die Familienangehörigen, vielleicht Leute, die in deiner Familie sind und wo Hopfen und Malz verloren ist, wo einfach nichts geht, dass du sagst, ich will einfach für diese Leute beten, ich will sie segnen, dass Gott irgendwas damit machen kann. Und versuche, da wo du bist, vorbildlich zu leben. Ich hatte letzte Woche ein Gespräch mit jemandem, der jetzt auch heute Morgen hier ist, der sich vor gar nicht langer Zeit sein Leben Jesus gegeben hat. Und er hat mir in diesem Zeugnis gesagt, schon interessant, ich hatte irgendwie immer Christen um mich herum gehabt. Ich das ganze Christsein, damit konnte er nicht viel anfangen, so inhaltlich oder so, aber er hat immer Christen um sich herum gehabt, die ihm da was vorgelebt haben, wo er gemerkt hat, da ist was anderes. Und genauso war es bei Artaxerxes gewesen. Und dann das Dritte. Das ist nämlich jetzt ein ganz wichtiger Punkt bei der Geschichte. Nutz die Kraft seines Geistes. Ich meine, du sagst, ich kann es einfach nicht. Ey, das ist, der Chef ist so schräg drauf. Ich werde diskriminiert, ich werde gemobbt oder was auch immer. Und irgendwie hat sich bis jetzt auch nichts verändert. Und da kommen wir hier zu diesem Punkt, was dein Beruf ausmacht. Nutz die Kraft seines Geistes. Dafür ist Pfingsten da. Eben, Galater 5, 22, die Früchte des Geistes, Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit und so weiter. Und dann kannst du Mut machen, den Stier Mut haben, den Stier bei den Hörnern zu fassen. 2. Timotheus, nochmal, Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit oder auch Disziplin, wird das manchmal auch übersetzt. Da steckt die Power drin. Wenn wir heute Morgen dieses Thema Heiliger Geist als übergeordnetes Thema haben, wir können es ja nicht aus eigener Kraft. Deswegen sagt Jesus in Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr werdet meine Zeugen sein, wenn der Geist auf euch kommt. Ich schaffe es nicht aus eigener Kraft. Ich kann nicht aus eigener Kraft heraus lieben und das Ganze enthaltsam sein und Langmut. Ich komme so oft an die Grenzen und darum brauche ich seinen Geist. Darum brauchst du denn für deine Arbeit bei Siemens, bei Bosch, zu Hause mit den Kids und was auch immer. Wir schaffen es nicht alleine. Und das macht genau den Unterschied aus, dass andere Menschen dann sagen, hey, du bist doch eigentlich genauso eine Birne wie ich, aber wie hältst du das aus? Da kannst du sagen, hey, ich bin oft genug an Punkte gekommen und vielleicht wissen das auch deine Kollegen, dass du versagt hast, dass du auch mal ausgetickt bist oder was auch immer. Aber sie merken, dass irgendwie du wieder neue Kraft und neue Energie hast dafür, vergeben kannst, lieben kannst. Und das ist der springende Punkt. Damit die Menschen sehen, Moment, da muss irgendwas noch dahinter sein. Es geht nicht so sehr darum, dass sie dich sehen, was du für ein cooler Typ bist und wie du das alles im Griff hast, sondern dass sie dich vielleicht auch als schwachen Menschen wahrnehmen, der auch versagt, der auf die Nase fällt. Aber sie merken, da ist was dahinter und das ist das Zeugnis. Und das möchte Gott wirken in uns. Und diese Kraft hilft mir, meinen Vorgesetzten Ehre zu geben, auch den, wie es hier heißt, den Niederträchtigen. Das hilft mir, die Hoffnung zu behalten, dass Gott Menschen verändern kann. Und das hilft mir, wie Nehemia, treu zu sein, einem Narzissten zu dienen und trotzdem zu lächeln und nicht einfach zu heucheln. Und so einen Dienst zu tun, dass dieser König sagt, ich brauche dich unbedingt wieder an meiner Seite. Ja? Also das mal zu dem Thema Beruf. Einfach so ein paar Impulse, lass das einfach mal mit dir gehen. Und dann haben wir ja noch das Thema Berufung. Also wie gesagt, es kann sein, dass deine Berufung ist dein Beruf. Dass Gott dich in die Abteilung der und der Firma reingestellt hat und Gott hat dich ganz bewusst reingestellt und du weißt das. Das ist nicht nur Job für mich, um Kohle zu machen, weil es halt eben jeder macht, sondern du weißt, Gott hat mich in diesen Beruf reingestellt. Dann ist es auch Berufung. Aber es kann auch sein, du hast deinen Beruf und zusätzlich eine Berufung von Gott. Und so war es zum Beispiel auch bei Nehemia gewesen. Als Leiter, als Mitarbeiter in irgendeinem Bereich. Das, wo Gott dich übernatürlich segnet. Nehemia bekam diese Berufung und setzt alles daran, sie umzusetzen. Kleiner Input dazu. Schau mal, Nehemia hat eine Berufung, eine ganz starke Berufung, diese Mauer zu bauen, also ein Projekt, was ihn voll und ganz in Beschlag nimmt. Das werden wir auch gleich sehen. Er hat nämlich im Hintergrund geplant, aber auch das ist wichtig für unsere Aufgabe in der Welt. Nehemia vernachlässigt nicht seinen Beruf. Ja? An keiner Stelle sagt er, blöder Job, Familie doof, Job doof, Mauer gut oder so, ja? Nein, er macht seine Aufgabe gut im Beruf. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie er diese Berufung lebte. Zum einen, Nehemia hat Gott. Vers 4 heißt es, und der König sagte zu mir, um was also bittest du? Da betete ich zum Gott des Himmels. Sein Trumpf war nicht seine Weisheit, sein Trumpf war nicht seine Vitamin B, sondern sein Trumpf war die Beziehung zu Gott. Er war also ständig mit Gott verbunden. Bei uns ist das häufig anders, ja? Bei uns ist es häufig so, dass wir schauen, okay, was habe ich für Möglichkeiten, was habe ich für Beziehungen, wo kann ich das machen, wo kann ich jenes machen. Besonders dann, wenn wir schon länger mit Jesus unterwegs sind, besonders dann, wenn ich schon länger in einer Aufgabe drin stehe. Aber er war immer irgendwie verbunden mit Gott in diesem Dialog. Und in diesem Dialog mit Gott konnte auch der Plan heranreifen. Es waren ja 4 Monate, wo er das erste Mal das Gebet gesprochen hatte. Gott, greif ein, tu was. Und nach 4 Monaten stehen wir jetzt hier. Also in dieser Zeit hat er gebetet, hat Zeit mit Gott verbracht. Und in dieser Zeit ist der Plan herangereift. Kann Gott ihm zeigen, was die Not ist. Und ich glaube, das gilt auch für uns. Gott möchte jedem Einzelnen, der hier sitzt, nicht nur den neuen Leuten, die jetzt hier sind, sondern uns allen, seine Not aufs Herz legen. Wo das Defizit ist, wo wir Dinge tun können, wo er uns als Nehemias gebrauchen möchte. Gleich dazu noch mehr. Zum anderen sehen wir, Nehemia hat Mut. Vers 3, und ich sagte zum König, warum sollte mein Gesicht nicht traurig aussehen? Ist eigentlich ein Zeichen von Entmutigung, wenn man traurig ist und wenn man gefrustet ist vielleicht auch, ja? Und eigentlich hätte er auch entmutigt sein können, der Zustand in Jerusalem und dann dieser heidnische Job, wo er nicht rauskommt, diese blöde Arbeitssituation, er musste um seinen Tod fürchten. Aber stark ist, Nehemia hat Mut und keine Menschenfurcht. Er ist nicht entmutigt, er ist ein Stück weit niedergeschlagen durch die Situation, aber er weiß dennoch, diese Situation ist nicht da, um mich runterzuziehen, sondern Gott hat mich in diese Situation reingestellt. Und darum ist er nicht entmutigt, sondern hat Mut und geht vorwärts. Ich glaube, das größte Hindernis, um eine Berufung umzusetzen, ist Entmutigung. Und ich glaube auch, dass wenn Gott dir was aufs Herz legt, irgendwas, eine bestimmte Aufgabe, und das tut er mit jedem Einzelnen, der Gott kennt, der mit Jesus unterwegs ist, wird als nächstes Entmutigung kommen. Auch da gleich, wenn wir das übertragen in unsere Situation, nochmal was. Zum anderen sehen wir bei Nehemia, er hat Disziplin. Vers 6 heißt es, und ich gab ihm eine Zeit an. Nehemia wusste in all dem, also er war total vorbereitet, obwohl er gar nicht wissen konnte, dass Artaxerxes ihn fragen wird, was möchtest du? Aber er war vorbereitet. Artaxerxes fragt, was möchtest du? Und er hat einen genauen Plan. Er wusste, wie lange er braucht. Er wusste, was für Material er braucht, was für Empfehlungsschreiben er benötigt und bringt ihm das sofort als gesamten Plan, legt er es hin. Was, wie viel, wie lange? Also er hat diese 4 Monate genutzt, um zu beten, aber auch um zu planen, diszipliniert. Er hat nicht die Beine hochgelegt oder hat einfach nur vor sich hin geweint, sondern in dieser Zeit mit Gott ist was entstanden. Und das passiert übrigens immer, wenn Gott uns eine Last, eine Not auflegt und wir fangen dann an, mit Gott in den Dialog zu gehen, dann wird da etwas passieren. Also es reicht nicht, wenn ich einfach sage, oh Gott hat mir gezeigt, ich habe einen Eindruck, da läuft das falsch, hier läuft jenes falsch und das ist relativ einfach, sondern oftmals ist es auch der Geist der Weisheit und der Erkenntnis. Also ich erkenne was, ich habe hier einen Eindruck, dass hier was schief läuft, aber Gott gibt gleichzeitig auch wieder eine Gabe des Heiligen Geistes, Weisheit, wie man es umsetzen kann und dass du die Person bist, die etwas tun kann und was verändern kann. Wie gesagt, der Schlüssel immer hier unser Leitvers. Wenn wir diese 3 Punkte mal hier nehmen, da heißt es, die Gabe, die Gott dir in seiner Gnade geschenkt hat, lass sie zur vollen Entfaltung kommen. Also, Nehemia hat Gott, ja. Da passiert was. Oder, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben. Nehemia hat Mut. Oder weiter, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit oder auch der Disziplin. Nehemia hat Disziplin. Bekenne dich daher ohne Scheu zu unserem Herrn und schäme dich auch nicht. Und jetzt zu dir und zu mir. Diese drei Punkte hier, die wir hier gesehen haben, die gelten nämlich auch für dich. Schau mal. Erstens, du hast Gott. Gott gibt dir eine Berufung, weil du Gott hast. Und wenn du Gott nicht hast, dann kannst du einfach dein Leben öffnen. Ein Mensch bekennt seine Schuld, öffnet sein Leben, lädt Jesus in sein Leben ein, das heißt den Heiligen Geist. Und dieser Geist wirkt was völlig Neues in deinem Leben. Der schafft was Neues. Das gilt für jeden Einzelnen. Vielleicht bist du heute Morgen hier und sagst, ich habe eigentlich keine Beziehung zu Gott. Ich glaube irgendwie schon an Gott, aber Beziehung, das ist gerade der springende Punkt. Du entscheidest mit deinem Geist, was richtig ist, was falsch ist. Und wenn du dich Gott öffnest und bekennst, dass du bisher ohne Gott gelebt hast, bekennst deine Schuld, dann kann Jesus, deswegen ist Jesus gekommen, in dein Leben reinkommen durch seinen Heiligen Geist. Dann heißt es, dass alles vergangen, Neues ist geworden. Dann gibt er dir seinen Heiligen Geist und sein Heiliger Geist stärkt dich von innen, er baut dich von innen und zeigt dir einen völlig neuen Weg. Dann kannst du sagen, ich habe Gott, du hast Gott. Erinnere dich an die Gabe, die Gott dir in seiner Gnade geschenkt hat, als ich dir die Hände auflegte. Lass sie zur vollen Entfaltung kommen. Und dieser Satz gilt jetzt an alle, die hier sitzen und Jesus kennen, mit Jesus unterwegs sind. Das ist keine Ermahnung, das ist eine Ermutigung für dich. Ich erinnere dich, das mache ich jetzt heute Morgen, ich erinnere dich an die Gabe, die Gott dir in seiner Gnade geschenkt hat, als ich dir die Hände auflegte. Lass sie zur vollen Entfaltung kommen. Nun, vielleicht hat dir gar niemand die Hände aufgelegt. Dann lege ich sie dir jetzt auf. Ich gehe jetzt nicht durch die ganze Reihen. Es gibt es auch manchmal. Es gibt so einen Segenstunnel, da laufen dann alle 500 Leute dann durch. Nein, das kann der Heilige Geist so tun. Ich erinnere dich an die Gabe, die Gott dir gegeben hat. Ich möchte gleich auch für dich beten, dass diese Dinge, die Gott in dich reingelegt hat, sich entfalten können. Und ich glaube, hier sitzen Nehemias, Männer und Frauen, die Gott gebrauchen möchte. Zum Beispiel in der Chapel, in der Gemeinde hier. Zum Lehren, zum Leiten, zum Erbauen. Du hast Gott in dir. Gott hat dir Gaben gegeben. Ich lese euch mal einen prophetischen Eindruck vor von einer lieben Schwester hier aus der Gemeinde, den ich vor 1-2 Wochen bekommen habe. Da stand Folgendes, und jetzt hör mal, vielleicht redet Gott das genau in dein Herz rein. Im Moment ist es eine Zeit, in der die City Chapel im Bereich Mitarbeit neu sortiert wird. Eine Zeit, in der Leute aus ihren bequemen Plätzen aufstehen, also bequeme Plätze, passt, oder? Und aktiv werden und mitwirken. Das Potenzial innerhalb der Gemeinde kommt. Wir sollten aufhören, klein zu denken, sondern Erwartungen zu haben, die über unsere Vorstellungskraft hinausgehen. Hast du das? Hast du noch Träume? Oder sagst du, ich bin jetzt bald 40 oder über 40, ausgeträumt. Ich bin am harten Boden der Realität angekommen. Ja? Harter Job, schreiende Kinder und Schulden und was weiß ich. Hast du noch Träume? Gott möchte etwas bewirken durch dich. Und er tut es vielleicht schon. Aber ich glaube noch viel mehr. Aber das braucht, Punkt 1, du hast Gott, sich bewusst zu sein. Gott ist da. Nicht auf mich kommt es an, sondern auf Gott kommt es an. Und weil ich Gott habe, darf ich erleben, dass Gott etwas tut. Gib dich nicht zufrieden mit dem Status quo. Diese Mauern in Jerusalem, die lagen jahrelang, jahrzehntelang brach und es gab viele Nachfolger Gottes. Und keinen hat es gejuckt, weil vielleicht jeder gesagt hat, die Mauern, wie soll ich denn das schaffen? Und Nehemia hat diesen Traum, diese Vision, diese Last und er sagt, Gott, tu es. Endlich einer, der bereit war, sich von Gott gebrauchen zu lassen. Und er braucht dich. Er braucht keine Theologen, er braucht keine Wissenschaftler, er braucht einfach dich. jeden Einzelnen. Und dazu gehört das Zweite. Du hast Mut. Mut, Gegenteil haben wir eben gesehen, Entmutigung. Und Entmutigung kommt zum Beispiel manchmal durch Menschenfurcht. Da kann ich ein Lied von singen. Da musste ich mich echt von lösen. Ich habe von Haus aus extreme Menschenfurcht gehabt in christlichen Kreisen. Ein Satz, der sehr häufig bei uns gebraucht wurde, hieß, was werden die Leute denken? Mein Vater wollte immer gern Daimler kaufen. Nein, so ein Auto, was werden die Leute denken, wenn wir mit so einem fetten Karren da rumfahren? Ich musste mich lösen davon. Menschenfurcht. Und Menschenfurcht ist eine starke Ermutigung. Gott gibt dir was aufs Herz und du denkst, nee, kann ich nicht machen, was werden die Leute denken? Ich habe ja schon oft gesagt, der Grund, warum ich in den ersten 2 Jahren hinten stand in der Anbetung, habe ich überhaupt nicht realisiert. Das war, weil ich nicht wollte, dass mir jemand auf den Rücken sieht. Wenn ich die Hand hebe, damit nicht irgendwelche Leute hinter mir sind, sagen, das ist ein extrem Charismatiker da vorne. Oder so irgendwas. Menschenfurcht. Das ist übrigens, manchmal ist das Handheben, das ist jetzt einfach nur eine Geste. Ja? Aber wenn ich jetzt singe, ich erhebe meine Hand, dann frag dich mal, machst du das nicht, weil das einfach nicht dein Ding ist? Oder Menschenfurcht? Vielleicht gehst du mal ins Stadion vom VfB, wie da Hände gehoben werden, wenn da ein Tor fällt. Und wie Emotionen da losgetreten werden. Warum haben wir so wenig mit Emotionen zu tun als Christen? Und draußen funktioniert. Ich habe gleich zweimal letzte Woche gehört, 2 Beispiele. Bei einem war es die Absicht, etwas zu tun. Er hatte ganz stark etwas zu tun, also in einem Hauskreis. Und dann ist es gescheitert an der Angst. Ja? Wie werde ich dastehen? Und da gab es sogar noch die Stimme, die dann sagte, hey, das nervt, könntest du bitte aufhören damit? Das sind so Dinge, ja. Oder da ist ein Aufruf da, komm doch nach vorne, lass für dich beten. Und du hast den ganz starken Eindruck, eigentlich soll ich das machen, aber ich gehe nicht, was werden die Leute denken, oder ich muss mich irgendwie durch die Reihe da quetschen. Hab Mut. Und ich habe es vorhin bereits gesagt, die meisten Berufungen, die Gott hier in die Gemeinde auch reingesteckt hat, Gott hat dich vielleicht berufen, etwas zu tun, aus den Reihen rauszutreten, scheitern an Entmutigung. Entweder, weil es Leute dich entmutigt haben oder halt eben, weil deine eigene Seele, deine eigene Stimme in dir sagt, das schaffst du nicht, das kannst du doch nicht machen. Und daran scheitert es. Und darum dieser Vers auch, Gott hat uns keinen Geist der Angst gegeben, sondern ein Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und deswegen kannst du auch diesen dritten Punkt hier für dich, ich habe die bewusst so ausgeführt, du hast, ja, das ist potenziell da. Und du hast Disziplin und Weisheit. Du hast den Geist der Kraft, der Liebe und der Disziplin. Und darum kannst du vorwärts gehen. Darum, manchmal ist so dieses Ding, dass du sagst, ja, ich warte im Moment noch so auf den Herrn. Ich bin in dem Wartezimmer Gottes und ich warte, was Gott mit meinem Leben vorhat. Geh vorwärts. Stell dir mal vor, Gott fragt dich, was möchtest du denn gerne haben? Artaxerxes fragt Nehemia, was willst du? Könntest du Gott antworten darauf? Was willst du? Oder ist es einfach, ich bleibe einfach ich gehöre, früher hat man gesagt, zu den Stillen im Lande, ja, der Pietismus ist dafür bekannt. Das ist natürlich jetzt positiv ausgedrückt, aber viele haben das so empfunden, Stille im Lande heißt, ich darf den Mund nicht aufmachen, ich muss immer still sein. Du darfst vorwärts gehen, du hast Disziplin und Weisheit. Gott hat dir einen Geist der Kraft gegeben, einen Geist der Disziplin. Das bedeutet, du kannst vorwärts gehen und erleben, ora et labora. Du betest und arbeitest. Und glaube daran, erwarte von Gott, dass er dich gebraucht. Und ich möchte gleich auch für dich beten, weil ich weiß, hier sitzen einige, die haben eine ganz spezielle Berufung auf ihrem Herzen. Und ich glaube auch, dass Gott dich hier einige hier in die Gemeinde gestellt hat, damit du in eine Berufung hineinkommst, damit sich Dinge entfalten, Dinge, die brach liegen und die nicht brach liegen müssten. Ich habe mich so gefragt, gab es vielleicht schon vorher Leute, denen Gott diese Last geben wollte von diesen niedergeworfenen Mauern in Jerusalem, vielleicht sogar mitten in Jerusalem, und diese Leute hatten einfach gesagt, ich habe Schiss, mache ich nicht, und Gott muss einen Nehemia einfliegen, 800 Meilen oder über 1000 Kilometer weit weg, der kommt von außen hinein. Das muss doch nicht sein. Wir sind hier in unserem Jerusalem und Gott will dir zeigen, dich gebrauchen. Das werden wir im Text in zwei Wochen sehen, wo Nehemia kommt und da geht so eine Erweckung durch das ganze Ding und dann fangen sie alle an zu bauen, jeder an seinem Platz. Und das möchte Gott jetzt tun in dir und in mir. Und dafür möchte ich jetzt einfach beten, dass Gott das in dir und in uns freisetzt. Lass uns aufstehen und beten. Herr, und ich danke dir für die vielen, die hier sind, die eingebunden sind in Aufgaben, in Berufe, in Lebensumstände. Unsere Vision ist, dass wir dich ehren wollen, dass wir Menschen befähigen wollen und dass wir die Region prägen wollen. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du jeden hier an der Hand nimmst und sie wieder neu befähigst für die Aufgaben, für die Berufe, in denen sie drinstehen. Ich bitte dich ganz besonders jetzt mal für alle Arbeitnehmer, die hier sind. Vielleicht auch Arbeitgeber, aber auch ein Arbeitgeber hat meistens irgendwo doch wieder jemanden über sich. Ich möchte dich bitten für jeden, der in einem Beruf drinsteht. Herr, dass du sie erfüllst jetzt, dass du kommst in deiner Kraft. Herr, wir alle sind uns unseres Defizits bewusst. Wir wissen, wie oft wir versagen, wenn es zum Beispiel darum geht, meinem Chef Ehre zu erweisen, wo es mir halt eben schwerfällt. Wenn es darum geht, zu glauben, dass sich Umstände ändern. Wenn es darum geht, zu glauben, dass du mich oder dass du hier meine Brüder und Schwestern genau in den Job reingestellt hast, weil sie die einzigen sind, die einen Hauch von deiner Gegenwart in die Abteilung reinbringen. Und dazu brauchen wir deinen Heiligen Geist. Und ich bitte dich jetzt für meine Brüder und Schwestern, dass du kommst und so wie Timotheus ihnen die Hand aufgelegt hast, dass du ihnen jetzt die Hand auflegst, dass du kommst und sie erfüllst, dass du das Gebet hörst, Heiliger Geist, erfülle du mich, erfülle mich, ich kann es nicht. Gib mir deine Kraft, gib mir deine Liebe, gib mir die Frucht des Geistes, damit ich dich, Jesus, widerspiegeln kann auf meiner Arbeitsstelle. Dass ich den Unterschied mache. Ja, ich darf auch da schwach sein, ich darf auch da zu Fehlern stehen, aber ich darf wissen, dass deine Kraft mich durchträgt. Und Herr, ich möchte dich auch bitten für diejenigen von uns, und das weiß ich von jedem Einzelnen, der dir nachfolgt, dass du jedem Einzelnen Berufung gegeben hast. Vielleicht ist es tatsächlich der Job. Da ist Beruf Berufung. Aber vielleicht ist es etwas anderes, was brach liegt. Wenn ich an die vielen Tausende denke, die damals in Jerusalem lebten und von denen keiner bereit war, aufzustehen und sich an dieses Projekt ranzuwagen. Und Herr, wenn wir diesen Eindruck eben gehört haben von unserer Schwester, dann möchte ich dich bitten im Namen Jesu, dass du jetzt durch die Reihen gehst, dass Menschen hier, die hier sind, die aufstehen, die wissen, ich bin gemeint, hier bin ich, Gott, sende mich. Wie Jesaja das gebetet hat. Ich bin bereit, die Mauern wieder aufzubauen. Ich bin bereit, Hand anzulegen. Ich bin bereit, mich von dir gebrauchen zu lassen, damit Reich Gottes entsteht. In der City Chapel in Stuttgart, in der Region. Und ich möchte da auch jeden, der jetzt persönlich angesprochen ist, segnen. So wie auch da Paulus dem Timotheus die Hand auflegt, tu das Werk eines Evangelisten, möchte ich dir zusprechen. Tu das Werk eines Lehrers, tu das Werk eines Ermutigers, tu das Werk eines Leiters, tu das Werk eines praktischen Arbeiters, einer, der Dinge bewegen kann im Reich Gottes, in der Chapel, darüber hinaus. Steh auf, hab Mut, hab Mut. Und ich breche diesen Geist der Menschenfurcht, den Geist der Entmutigung, der oft so wie so eine dicke, fette Wolke über uns hängt. Er soll weichen im Namen Jesu. Du bist gekommen, Fabian hat es vorher gebetet, du bist der Geist der Freiheit. Du bist gekommen, um uns in eine Freiheit hineinzuführen. Und das mögest du jetzt heute Morgen machen. Und dass dein Heiliger Geist, der kein Geist der Angst ist, über uns kommt, über jeden Einzelnen, Herr, dass wir verändert hier rausgehen mit dem Mut, mit der Absicht, mit der Entschiedenheit, vorwärts zu gehen. Danke, Jesus. Und ich möchte dich zuletzt noch für diejenigen unter uns bitten, die noch keine Beziehung haben. Du bist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Komm, du Heiliger Geist, komm du jetzt, dass sich Türen öffnen. Und wenn du das bist, dann bete einfach. Gott, ich möchte mein Leben dir öffnen. Komm in mein Leben, vergib mir meine Schuld. Du bist für mich ans Kreuz gegangen. Und ich möchte an dich glauben. Komm in meinen Geist hinein mit deinem Heiligen Geist. Gib mir ein neues Leben, dass ich mit dir leben kann von nun an. Dass ich dir folgen kann. Und ich möchte dich als Herrn annehmen. Und danke Gott, dass du mein Vater bist. Und jetzt lass uns einfach nochmal Gott anbeten. Lass uns auf ihn hören. Und vielleicht machen wir es auch so, hier vorne in der ersten Reihe können vielleicht ein paar Beter stehen. Ich glaube, das Gebetsteam ist auch ein bisschen unterbesetzt heute, aber trotzdem müssen bestimmt ein paar Leute, kommt hier nach vorne, dreht raus, vielleicht ist es jetzt der Mut, rauszutreten. Lass dich segnen, lass für dich beten und wir wollen Gott noch anbeten.